1,4 Milliarden Menschen treffen auf rund 10 Millionen Menschen. China besucht Ungarn. Der chinesische Staatspräsident Xi beendete gestern seine Europareise in Budapest. Dort traf er Ministerpräsident Viktor Orban. Die Reise wird von den Geostrategen der EU und von den USA aufmerksam beobachtet. China trat vor einigen Wochen selbstbewusst auf, als man dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz anbot, er könne gerne Hightech aus China bekommen, man werde gerne Äpfel aus Deutschland importieren. Über den Europatrip des chinesischen Präsidenten sprechen wir mit Boris Kalnoki. Der Journalist war Korrespondent für Medien wie Welt und Weltwoche, schreibt hin und wieder noch in der Weltwoche und leitet die Medienschule am Matthias Corvinus Kollegium in Budapest. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Klassische Ziele für einen Europatrip wären jetzt zunächst mal die EU in Brüssel, Deutschland, Frankreich, vielleicht Italien und Polen, also die großen Länder. Warum hat sie sich für Frankreich, Serbien und Ungarn entschieden?
Ich weiß nicht genau, wie solche Reiseplanungen stattfinden, aber ich gehe mal davon aus, dass er sich nicht selbst einlädt in irgendwelche Länder, sondern eingeladen wird. Mit anderen Worten, Frankreich und Ungarn hatten ein Interesse daran, ihn zu empfangen. Vielleicht Deutschland weniger. Warum? Das muss man dann vielleicht in Berlin nachfragen. Die Ausgangslage ist eine sich ändernde Weltordnung. Früher war immer von Globalismus die Rede, Globalisation. Darunter verstand man, dass insbesondere die westlichen Länder möglichst ohne jedes Hindernis globalen Freihandel wollen. Das ist heute nicht mehr so. Sie haben festgestellt, dass dies nur ihren Rivalen nutzte. Es ermöglichte es China, groß und mächtig zu werden. Und insofern sehen wir seit einigen Jahren eine völlige Kehrtwende in den westlichen Hauptstädten. Man möchte eine Entglobalisierung. Man nennt das nur anders. Man spricht heute von De-Risking, denn es sei mit Risiko behaftet, beispielsweise strategische Güter aus China zu beziehen. Da ist man dann abhängig von China oder Gas aus Russland.
Jetzt ist ja auch die Frage, wie man miteinander spricht. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock war vor rund einem Jahr in China. Sie bezeichnete die Reise als zum Teil schockierend. Während der Pressekonferenz gab es auch einen Schlagabtausch mit ihrem chinesischen Kollegen. Wie ist die Atmosphäre zwischen Ungarn und China?
Da sah man die Wendigkeit deutscher Diplomatie am Werk. Vielleicht war das etwas tollpatschig von ihr. Die Beziehungen zwischen Ungarn und China sind sehr gut und ich kehre jetzt kurz zurück zu dem, was ich vorhin sagte. Also diese Strategie der Deglobalisierung, die besonders von den Vereinigten Staaten betrieben wird, das lehnt man in Ungarn ab. Man versteht nicht, was gut daran sein soll. Freihandel ist gut. Ungarn ist bestrebt, diesen Geist globaler Handelsbeziehungen mit jedem aufrechtzuerhalten. Man nennt das hier anders, man nennt das hier Konnektivität, also das ist die ungarische außenpolitische Strategie und wirtschaftspolitische Strategie. Man möchte mit allen möglichst viel Handel betreiben. Man sieht die Europäische Union und Amerika ökonomisch im Abschwung, also werden immer weniger bedeutend und man muss also bestrebt sein, mit Partnern außerhalb der EU möglichst mehr zu handeln. Und das ist der Grund, warum man mit China gute Beziehungen sucht.
Das ist ja auch einer der Kritikpunkte von überzeugten Europäern, die immer mehr Integration nach Brüssel haben wollen. Also Ungarn ist Teil der Europäischen Union, also Teil unseres Clubs, aber gleichzeitig geöffnet auch nach Moskau. Nach wie vor sind die Drähte ja da und geöffnet nach China. Es wirkt dann aus Sicht der Kritiker opportunistisch.
Also opportunistisch ist ein anderes Wort für Interessenpolitik. Es ist nicht in Ungarns Interesse, die Wirtschaftsbeziehungen zu China zu kappen. Es ist in niemandes Interesse. Und wenn das die Europäer wollen, na gut, dann sollen sie. Aber für sich will Ungarn das nicht.
Westliche Politiker sprechen mit China dann über die Lage der Uiguren oder versuchen Druck auf China auszuüben, um im Ukraine-Krieg zu intervenieren. Warum macht Ungarn das nicht oder erwarten Sie das auch von Ungarn?
Grundsätzlich glaubt diese Regierung hier in Ungarn nicht an die Vorteile einer moralisierenden Außenpolitik. Ungarns Außenpolitik ist interessenbasiert. Man sieht sich jeweils an, was im Interesse Ungarns liegt, wenn man an ein bestimmtes Land herangeht. Und dementsprechend formuliert man eine Strategie. Menschenrechte gehören nicht zum Standard der ungarischen Außenpolitik.
In Deutschland ermitteln Behörden gerade wegen eines mutmaßlichen chinesischen Spions im Büro des AfD-Spitzenmanns Maximilian Krah. Könnte sowas auch in Ungarn passieren? Also eine Nähe, die man zu China aufbaut, könnte auch missbraucht werden, um chinesische Spione in Ungarn zu platzieren, die dann auch in Richtung EU arbeiten könnten?
könnte auch mit Amerika passieren, könnte auch mit Deutschland passieren, es könnte mit jedem passieren, mit dem man enge Beziehungen pflegt. In einem Gespräch mit dem ungarischen Sicherheitsexperten István Gyarmati äußerte ich ähnliche Bedenken wie Sie gerade eben. Das ist allerdings schon ein Jahr her oder zwei sogar. Und er meinte daraufhin, dafür ist die Spionageabwehr da. Natürlich besteht diese Gefahr immer und dann soll die Spionageabwehr bitte arbeiten.
Im serbischen Belgrad baut ein chinesisches Unternehmen das neue Fußballstadion. In Ungarn gibt es Zusammenarbeit bei Batterien und E-Autos. Welche Bedeutung haben chinesische Investitionen?
Zunächst einmal, welche Bedeutung haben sie für China? China betrachtet Ungarn als seinen industriellen Schwerpunkt in Europa, in der Europäischen Union. Davon handelt das Thema moderne Seidenstraße. Vom griechischen Hafen Piräus aus sollen chinesische Güter möglichst schnell und unkompliziert nach Budapest gebracht werden können. Hier soll dann ein logistisches Zentrum diese Güter weiter verteilen in die diversen EU-Länder. Das ist der Fokus des chinesischen Interesses. War es schon immer. Neuerdings kommen hinzu, wie Sie erwähnen, elektrische Autos und die dazugehörenden Batterien. Der große chinesische Autokonzern BYD baut gerade eine riesige Fabrik bei Szeged, wenn ich das richtig sehe, werden dort mindestens 3000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Mit den Augen Brüssels gesehen oder Deutschlands gesehen ist das vielleicht auch eine gewisse Gefahr, nicht wahr? Weil wenn die chinesischen Elektroautos den Markt erobern, was ist dann mit den Deutschen?
Dieses große Projekt Neue Seidenstraße, die Zugverbindung endet in Duisburg, was vermutlich auch nicht jeder in Deutschland weiß, bekommt man vieles nicht mit. Wie ist es denn in Ungarn? Wie spürbar sind die Chinesen und die Neue Seidenstraße in Ungarn?
Es gibt ein chinesisches Einkaufszentrum, das sehr beliebt ist, weil man dort Sachen billiger bekommen kann als anderswo und auch andere Sachen. Das ist ein großer Gebäudekomplex in einem etwas abgelegenen Stadtteil. Dann gibt es das sogenannte Chinatown. Auch beliebt, weil es dort sehr viele chinesische Restaurants gibt, wo man lecker essen kann. Ansonsten haben wir relativ viele Chinesen in der Stadt. Sie fallen nicht sonderlich auf, weil sie sind ruhig, höflich und stören niemanden. Chinesen in der Innenstadt sind natürlich vorwiegend Touristen aus China, aber es gibt auch jene, die hier wohnen und arbeiten. Es gibt ja eine Niederlassung der Bank of China zum Beispiel. Allgemein gibt es eigentlich keine Klagen. Es gab ein Streitthema, als Ungarn es China erlaubte, chinesische Polizisten hier in Ungarn zu halten. Und der Hintergrund ist einfach, dass die zur Verfügung stehen sollen, wenn chinesische Touristen in Schwierigkeiten geraten. Ähnliches gibt es übrigens in anderen Ländern auch, beispielsweise in Kroatien. Wenn also ein chinesischer Tourist beklaut wird beispielsweise, obwohl das nicht typisch ist für Budapest, und dann hat er es mit Budapester Polizisten zu tun, das kann mühsam werden. Und da ist es dann besser, wenn man chinesische Kollegen hier hat, die mit den man zusammenarbeiten kann.
Wenn es um Sicherheitskooperationen geht, kann man ja viel Fantasie entwickeln. Also man könnte ja auch überlegen, wie weit geht es jetzt eigentlich mit Drohnen, mit Gesichtserkennung? Das könnte man sich in China ja auch abschauen. Und Viktor Orban wird ja auch unterstellt, dass er eine Form von autoritärer Führung hätte und dazu würde ja so eine Form von Überwachung passen. Wie sehen Sie das? Passiert sowas?
Ungarn ist ein sehr freies Land. Ich glaube, dass in Serbien dieses Thema aktueller sein dürfte, Drohnen, Gesichtserkennung und so weiter. In Ungarn weiß ich nicht von solchen Plänen, aber ich mache mich gerne kundig.
Man kann das Ganze ja auch ganz anders sehen. Man kann auch sagen, es ist ja positiv, dass jemand, der in der Europäischen Union ist, gleichzeitig Kontakte nach Moskau hält und auch Kontakte nach Peking hat, selbstverständlich. Das könnte ja auch die Option eröffnen, eine Form von Verhandlungsführer zu sein. Trauen Sie Viktor Orban das zu?
Jawohl, und denke auch, dass man die Europareise des chinesischen Präsidenten in diesem Licht erkennen muss. Wen trifft er? Er trifft Macron und Viktor Orban. Das sind die beiden Meinungsführer in der EU. Oder können Sie mir noch jemanden sagen? Neuerdings ist vielleicht Frau Meloni dazugekommen, die italienische Ministerpräsidentin. Ich wüsste nicht, wer in Deutschland als europäischer Meinungsführer gelten könnte. Das sind die beiden Stimmen in, also Macron und Orban, die in der Europäischen Union die Themen setzen. Macron war derjenige, der vor Ausbruch des Ukraine-Krieges die Idee formulierte einer strategischen Autonomie für die Europäische Union. Ich war dabei bei einem internen Treffen, wo Viktor Orban für seine Anhänger erklärte, wie das zu verstehen sei. Macrons Idee sei nur verständlich vor dem Hintergrund der Annahme, dass der Einfluss der Vereinigten Staaten und das Gewicht, auch das wirtschaftliche Gewicht der Vereinigten Staaten in der Welt nachhaltig sinken wird. Und deswegen braucht Europa eine eigene Strategie. Es muss sich natürlich weiter in tiefer Freundschaft mit den USA verbunden, aber es muss einen eigenen Weg finden, seine eigenen Entscheidungen treffen können. Bislang war auch Deutschland dafür offen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt anders entwickelt in Berlin, das wissen Sie vielleicht besser. Aber jedenfalls sind Orbán und Macron die beiden Staatsmänner in Europa, die diese Vision einer strategischen Autonomie für die EU am stärksten vertreten. Und deswegen ist der chinesische Präsident hier. Das ist genau das, was er braucht.
Lassen Sie uns noch auf das Verhältnis der EU zu Ungarn blicken. Die EU-Kommission hat in dieser Woche angekündigt, das Rechtsstaatsverfahren gegen Polen einzustellen. Die neu gewählte Regierung habe wichtige Maßnahmen eingeleitet und dementsprechend soll das jetzt einfach beendet werden. Wird Ungarn da ebenfalls seine Politik im Sinne der EU ändern?
Das wäre ja witzig zu beobachten. Ungarn hat alles Mögliche schon in die Wege geleitet, nicht nur in die Wege geleitet, sondern auch abgeschlossen. Alles, was von der Europäischen Union verlangt wurde, wurde in Ungarn umgesetzt. Trotzdem ändert sich der Standpunkt in Brüssel nicht. Polen hat überhaupt nichts abgeschlossen an Reformen, sondern nur gesagt, wir sind die Guten. Wir machen das dann in eurem Sinne. Und sofort hat Brüssel die Verfahren gegen Polen aufgehoben und auch ziemlich viel Geld überwiesen. Hier geht es eindeutig um politische Sympathie. Man betrachtet Donald Tusk und seine Koalition als pro-europäisch und man betrachtet die ungarische Regierung als Sand im Getriebe der europäischen Integrationspolitik.
Der chinesische Staatspräsident hat gestern den letzten Stopp auf seiner Europareise gemacht. Xi war zunächst in Paris zu Gast, wo er Emmanuel Macron und Kommissionspräsidentin von der Leyen traf. Dann ging es nach Serbien und Ungarn. Wir sprachen mit dem Journalisten Boris Kalnoki, Leiter der Medienschule am Matthias Corvinus Kollegium in Budapest. Vielen Dank.
Dankeschön.